Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext, wir haben ihn gerade gesungen, nochmal nach der guten Nachricht. Wer diese Worte hört, sagt Jesus, und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Ich tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Sommerpause ist vorbei. Nicht nur die Schule hat angefangen, auch die dritte Liga hat letzte Woche schon hier kräftig in Jena für Furore gesorgt. Nächste Woche geht auch die erste Bundesliga wieder los. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Fußballsommer 2006, das Sommermärchen. Die deutsche Mannschaft war nach dem zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft 2002 völlig aus den Fugen geraten und bei der Europameisterschaft 2004 in der Vorrunde sang- und klanglos ausgeschieden, noch nicht mal ein einziges Spiel gewonnen. Um diesen Scherbenhaufen wieder zusammenzuflicken, war Jürgen Klinsmann gekommen, der mit unkonventionellen Methoden und der Ausstrahlung eines Welt- und Europameisters und Stürmerstars eine charismatische Persönlichkeit war und dem es gelang, einen Siegergeist in diesen Scherbenhaufen zu verpflanzen, sodass Deutschland als Gastgeber 2006 immerhin mit Bronze auf den Treppchen erscheinen konnte. Eine charismatische Persönlichkeit mit einem neuen Geist, das zeigte Wirkung. 2 Jahre später holte man ihn als Trainer zu den erfolgsverwöhnten und gut aufgestellten Bayern, wo Klinsmann mit seiner Aura allein keine Punkte machen konnte, sondern sich darauf verlegte, ein modern, amerikanisch anmutendes Trainingslager in München zu errichten, mit Yoga und Wellnessangeboten. Nach seinem Konzept befragt, sagte er, ich will jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen. 10 Monate später war er entlassen. Sein Trainingskonzept einer kontinuierlichen Leistungssteigerung durch Fleiß und Ausdauer entwickelte einfach keine Wirkung. Zumindest nicht die Wirkung, die einen schnellen Erfolg garantiert, auf den man im Millionengeschäft Fußball angewiesen ist. Derselbe Trainer, ganz unterschiedliche Wirkungen. Einerseits die Ausstrahlung als bekannte Persönlichkeit, verbunden mit der Aura moderner Trainingsmethoden, auf der einen Seite erfolgreich, andererseits die zu kontinuierlicher Fleißarbeit anhaltende langsame Leistungssteigerung, das verebbte wirkungslos im Sande. Ich will jetzt nicht den Fußball zum Vorbild fürs Reich Gottes machen, aber doch diesen Blickwinkel für Wirkungen, dass wir den einmal mitnehmen und auf die Bergpredigt hinübertragen. Matthäus stellt nämlich am Ende der Bergpredigt fest, die Menschen waren tief beeindruckt, denn Jesus lehrte mit Vollmacht von Gott ganz anders als die Gesetzeslehrer. Was wird über die Wirkung der Bergpredigt gesagt? Das Volk vergleicht Jesus hier mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das spricht schon mal für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Es gab auch noch andere Strömungen im Volke, die aber hier gar nicht genannt werden. Aber die Pharisäer hatten zumindest eine ernstzunehmende Botschaft und die galten im Volk auch als der Hoffnungsträger und waren ja auch dann nachher die Strömung, die im Judentum bis heute sich durchgesetzt hat. Aber trotzdem merkten sie gegenüber diesen Hoffnungsträgern, bei Jesus war da noch was ganz anderes. Der predigt mit Vollmacht, dessen Worte entfalten Wirkung. Das war was anderes als die Schriftgelehrten, die dem Volk die Leviten lasen, um jeden Juden jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Gegenüber diesen Moralaposteln spürte man bei Jesus aber, hier herrscht ein anderer Geist. Hier wird vom Anbruch des Reiches Gottes erzählt, vom Beginn einer neuen Zeit, wo nicht nur jeder Mensch täglich ein bisschen besser wird, sondern wo die ganze Welt verwandelt und erneuert wird. Nicht durch Leistung, durch Anstrengung, sondern durch einen Akt göttlicher Erlösung, die diese Welt in ein Paradies verwandeln will. Und wir dürfen Anteil daran haben. Gott tut das und als Garant dafür lebt sein Sohn selbst mitten unter uns und repräsentiert schon dieses neue Reich. Wenn wir uns die Wirkung der Bergpredigt bei den Menschen damals erklären wollen, müssen wir nur hineinblicken in die Bergpredigt. Was hat denn Jesus anders gepredigt? Da herrschte schon ein anderer Geist. Nicht Gesetz, sondern Gottes Gnade wird gepredigt. Die Seligpreisungen, diese Worte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Gott ist es, der das Neue schafft. Und das Gesetz wird nicht abgeschafft, sondern radikal verschärft. Aber zugleich ist von Erneuerung und Erlösung die Rede, aber auch in unseren Herzen Erneuerung, die von innen her möglich macht, dass wir anders leben und anders handeln. Nicht äußerlich bemühen, sich mit Früchten abzurackern, sondern Früchte, die von innen her wachsen und von Gott her reifen. Gott hat noch viel mehr vor mit uns als bisher erwartet, aber er erwartet es nicht von uns, sondern er schenkt es uns von außen und lässt es gleichsam von innen dann wachsen. Dreh- und Angelpunkt dieser Erneuerung ist die Person Jesu selber. Durch ihn, dass man ihm nachfolgt, sich an ihn bindet, wird jeder Mensch Teil dieses neuen Reiches Gottes. Er ist diese charismatische Führerpersönlichkeit, die eine Aura versprüht, die macht, dass wir uns selber gar nicht mehr wiedererkennen. Solch eine Wirkung hatte die Predigt Jesu damals. Und diese Predigt und diese Wirkung ist zeitlos. Natürlich gibt es da Unterschiede, wenn Jesus selber predigt oder besonders geisterfüllte Männer und Frauen im Glauben. Aber prinzipiell kommt es darauf an, dass wir dem treu bleiben, was die Predigt Jesu selber ausmacht. Predigen wir pharisäische Gesetzlichkeit und Moral oder die rettende und erlösende Gnade aus Gott, die natürlich auch Früchte und Konsequenzen kennt, aber nicht vorrangig, sondern nachgeordnet. Zum Zweiten werden wir uns immer wieder fragen müssen, weisen wir klar und deutlich auf Jesus hin, an dessen Person sich für uns Erlösung, Befreiung entscheidet. Ist die Bindung an ihn der Schlüssel zur Veränderung unseres Herzens oder versuchen wir es mit Gesetz und Moral? Das ist einmal eine Anfrage an uns Prediger. Haben wir das im Blick? Ich kenne da jemand, der hat mich schon mehrfach erinnert, Christoph, predige nicht zu viel Gesetz. Danke für die Rückmeldung, weiter so. Nur so haben wir die Chance, dass Christus selbst unter uns zum Tragen kommt und zum Leuchten. Es ist aber auch eine Anfrage an die Predigthörer. Höre ich die Ausführungen über Gottes neue Welt mit dem Gesetzesohr? Ich muss noch mehr dafür tun? Nein, musst du nicht. Christus in dir macht es. Du musst es nicht selber tun. Christus selbst ist das Geheimnis der Neuwerdung. Nicht mit dem Gesetzesohr hören. Und zweitens als Hörer immer im Blick behalten, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Verstehe ich alle Einladungen im Glauben als Einladungen, mich stärker an ihn zu binden? Oder will ich unabhängig bleiben, autonom, mir selber die Erfolge zuschreiben zu können? Das Wort Gottes ist zeitlos und die Wirkung seines Wortes auch zeitlos. Wenn wir meinen, wir sehen keine Wirkungen Gottes mehr unter uns, sollten wir uns fragen, ob wir noch bei dieser zeitlosen Botschaft Jesu von der Bergpredigt und seiner anderen Verkündigung geblieben sind oder ob wir ein modernes Evangelium gefunden haben, vertauscht haben. Wir dürfen die ganze Gnade und das Geheimnis der Person Jesu nicht verschleiern, sondern müssen es offen und klar verkündigen. Die Wirkungen von Gott und seinem Wort sind zeitlos. Wir dürfen mit ihnen rechnen zu allen Zeiten, auch in den scheinbar religionslosen Zeiten, wo der Wohlstand die Menschen in den Bann zieht und Gott ganz hinten erscheint, wo Desinteresse gegenüber Gott herrscht. Gott und die Wirkung seines Wortes bleiben dieselben, gestern, heute und in Ewigkeit. Dafür gibt es auch gute historische Beispiele. aus geistlichen Dürrezeiten. Ich will nur mal zwei Namen nennen. Matthias Claudius zur Zeit der aufstrebenden Aufklärung im Rokoko-Zeitalter und die freikirchliche und Gemeinschaftsbewegung. Auch der junge Bonhoeffer in der Zeit des aufstrebenden Deutschen Kaiserreiches. Es gab und gibt es immer wieder, dass diese Wirkung da war. Von der Botschaft der Gnade, der Erlösung durch Christus und der Bindung an Christus geht eine Wirkung aus, heute und alle Zeit. Dass Gottes Wort wirkt, heißt nun aber noch lange nicht, dass das auch Auswirkungen bei mir hat. Ich kann vielleicht ganz und gar ergriffen sein, aber das muss keine Auswirkungen haben. Ich habe ein gutes Gefühl. Damit gehe ich nach dem Gottesdienst wieder nach Hause und freue mich schon, komme nächste Woche wieder, habe auch wieder ein gutes Gefühl, bin so richtig ergriffen und berührt, so wie die Gänse in der Erzählung von Sören Kierkegaard, die ich in meinem Einführungsgottesdienst im Februar als Beispiel brachte, diese Gänse, die sich Sonntag für Sonntag versammeln und vom ältesten Gänserich eine bewegende Ansprache über das Fliegen hören und dann gehen alle berührt nach Hause, aber fliegen tut keiner. Die Wirkung des göttlichen Wortes muss auch Auswirkungen bei mir hinterlassen. Da kann man Hilfestellungen gebrauchen, die helfen. Da gibt es die Tradition des arme Sünder-Bänkleins in Amerika, geboren vor 2 Jahrhunderten schon, dass man sagt, nach dem Gottesdienst bleibe einfach, wer berührt ist, zurück in der vordersten Reihe oder in einem besonderen Bänklein. Wir kennen das, dass nach vorn gerufen wird zum Altar. Wer etwas festmachen will von dem, was ihn angesprochen hat, möge bleiben, möge nach vorne kommen. Bei uns eigentlich eher verbreitet, dass man sagt, wir haben das Seelsorgeteam und laden dann ein, dass die Wirkung innerlich auch Auswirkungen hat, indem ich einfach zu einem Gespräch gehe und im Gebet das noch einmal festmache mit jemand. Die Wirkung des göttlichen Wortes muss auch Auswirkungen bei mir hinterlassen. Und sollten wir auch mal drüber reden. Bei uns gibt es ja dieses Angebot eigentlich so im letzten Gottesdienst im Monat mit den Seelsorgern. Das Seelsorgerteam steht auch bereit. Aber als wir mal drüber gesprochen haben, sagten sie, ja, es war nicht so die Nachfrage da gewesen. Die Frage also mal drüber auszutauschen, gibt es für uns vielleicht andere Orte, wo wir diese Auswirkungen für uns festmachen, im Hauskreis, in der Seelsorge oder mit anderen Menschen? Oder sind die Predigten zu unkonkret, dass wir sagen, so steht gar nichts im Raum, wo ich sagen kann danach, ja, hier mache ich jetzt was fest. Oder haben wir es einfach aus dem Blick verloren? Ja, ruhig mal mitnehmen, wo stehen wir da? Eigentlich eine gute Tradition, dass man der Wirkung des göttlichen Wortes auch hilft, dass es Auswirkungen bei mir hat. Jesus damals hat nicht solche Methoden ergriffen, aber er hat auch gemerkt, irgendwie kann ich nicht einfach die Predigt so jetzt beenden und die Leute nach Hause schicken. Es muss da noch irgendwas kommen. Und Jesus hatte da andere Formen, das festzumachen gehabt. Er vertraute als Verkündiger und Seelsorger darauf, dass eine sachte Mahnung auch schon ihre Wirkung tut. Seelsorgerlich geht auf Petrus zu. Petrus, hast du mich lieb? Petrus weiß, was er meint und sie reden darüber. Oder Zachäus, der ja, einfach bei dem Jesus sich einlädt und Jesus macht ihm gar keine großen Auflagen für seine Umkehr, sondern vertraut einfach, dass dieser Zachäus sein Herz und seinen Tresor von alleine öffnen wird. Jesus vertraut darauf, dass die Predigthörer ernst machen mit dem, was sie gehört haben. Aber der Mensch ist träge, das Herz ist schwach. Zu den Neuerungen, die Klinsmann bei den Münchnern eingeführt hatte, hat auch gehört, dass wenn Heimspiele anstanden, er gesagt hat, wir machen kein Trainingslager, wo die Samstag dann hier im Hause bleiben und hier schlafen, sondern die können ruhig nach Hause, die können zu Hause schlafen, die sind ja alt genug, dass sie wissen, wann sie ins Bett zu gehen haben und wie sie mit dem Alkohol umzugehen haben. Die Erfahrung hat bei Klinsmann gezeigt, viele haben es gewusst, aber nicht alle haben dieses Vertrauen auch gerechtfertigt, es wurde auch missbraucht. Und auch Jesus weiß darum, und deshalb schickt er die Hörer nicht einfach nach Hause nach der Bergpredigt, sondern lässt danach noch so ein Gleichnis folgen als Ausklang der Bergpredigt, um deutlich zu machen, wir müssen das auch festmachen, was wir gehört haben. Und damit sind wir beim Gleichnis vom Hausbau auf dem Fels und auf dem Sande. Keine Angst, jetzt kommt nicht die ganze lange Bergpredigt noch einmal, aber wir haben ja schon so zwei Anstöße aus diesem Gleichnis im Grunde mitgenommen. Und schon aufgegriffen, die Wirkung des göttlichen Wortes muss auch Auswirkungen bei mir hinterlassen. Und dann vertieft Jesus das mit diesem Gleichnis, wo er einmal sagt, es beginnt im Grunde schon mit dem Gleichnis in der Feststellung, mir ist etwas anvertraut, etwas Wertvolles, ein Kredit zum Hausbau. Wer selber auf der Suche nach einem Haus oder Bauplatz oder Baukonzept ist, der kennt die ganze Geschichte und das Gefühl, hier ist Verantwortung gefragt. Alles muss passen. Die Finanzen, der Standort, die Größe, die Geräumigkeit. So ein Haus baut man nicht zweimal. Und man hat Verantwortung. Hier ist mir etwas anvertraut. Und Menschen haben Vertrauen in mich. Die Bank, der Architekt, die Firmen, aber vor allem auch die Familie, die sagt, hier muss auch was bei rauskommen für uns. Wir kennen das auch aus anderen Lebensbezügen, dieses Gefühl, Mensch, hier hat mir Gott was in die Hände gelegt, hier ist mir etwas anvertraut. Letzte Woche hatte ich hier meine erste Hochzeit in Jena, in der Schillerkirche. Das hat schon was, diese zwei Buchstaben, die über ein weiteres Leben entscheiden. Ja, dazu gehört Mut, aber vor allem Vertrauen. Oder das Erlebnis bei der Geburt, wenn einem ein Neugeborenes in den Arm gelegt wird, da wird einem sehr, sehr viel anvertraut. Und ähnlich will Jesus seine Botschaft in der Bergpredigt verstanden wissen, ich habe dir viel anvertraut. Die Botschaft vom Reich Gottes, die Einladung, dass du ein Teil davon werden kannst, wenn du mir nachfolgst. Damit setze ich ein großes Vertrauen in dich. Und diese Botschaft ist dir anvertraut, dass du nicht nach Hause gehst und sagst, schön, mal sehen, was ich daraus machen werde, komme nächste Woche wieder in die Kirche, mal sehen, was er sich dann ausgedacht hat. Mit Jesu Botschaft ist uns etwas anvertraut, das jetzt eine Antwort erwartet. Etwas in den Schoß gelegt, was auch Vertrauen ausdrückt. So wie ein Mensch, der mit mir den Lebensweg gehen will oder ein Kind, das mir anvertraut ist. Mit dem Gleichnis vom Hausbau macht Jesus schließlich deutlich, die Frage, erweise ich mich dieses Vertrauens würdig? Lass die Wirkung der Predigt in deinem Leben Auswirkungen haben. Nach dem Hören muss das kluge Handeln, die überlegte Tat kommen. Wenn ich weiß, Gott hat mir einen einmaligen Ehepartner zur Seite gestellt, werde ich nicht losgehen und mir ein zeitraubendes Hobby suchen, um meine Feierabende sinnvoll mit Freunden zu verbringen. Sondern werde suchen und fragen, wie können wir unsere gemeinsamen Gaben zu zweit oder in einem größeren Rahmen weiter entfalten, vertiefen. Das Potenzial an Gemeinsamkeit will erkannt und ausgelebt werden. Nicht im Nebeneinander herleben, sondern im gemeinsamen Entfalten wird eine Ehe vertieft, bereichert und wird an der Einheit gebaut, die aus zwei Menschen werden kann. Haben das jetzt diese Tage schön bei der Diamantenhochzeit bei Schorchs erlebt, die kluge, entschlossene Tat zur Entfaltung dessen, was uns anvertraut ist, ist gefragt. Das Haus auf dem Fels. Oder nehmen wir Kinder, die uns anvertraut sind, da kann man nicht Erziehung auf Sand gründen, auf Wünscheerfüllung und Bespaßung. Gewiss, da leuchten die Kinderaugen und das Herz blüht auf. Gewiss, das gehört auch dazu und das ist aber nicht das Tragfähige im Leben der Kinder. Sie brauchen tragfähige Fundamente, Liebe, Vertrauen, Vorbild, Mut, der etwas zutraut und zumutet. So wachsen Werte, die wie feste Fundamente das Lebenshaus auch tragen. Das Gleichnis vom Hausbau bezogen auf Jesu Bergpredigt mahnt uns, mache Nägel mit Köpfen. Trau Gott zu, dass er die Welt verändert und auch dich verändert. Sein Reich beginnt, auch mit uns. Binde dein Leben an ihn, wenn es an die Kraftquellen angeschlossen sein soll. Warum muss ich aufpassen, das Haus auf dem Fels zu bauen? Ganz einfach, es gibt sowas, was wir die letzten Tage auch erleben, Platzregen. Damit muss man in unserer Welt rechnen. Das auszublenden wäre Dummheit. Anfechtungen, Stürme, Unterspülungen von Gebäuden und Lebensgebäuden sind eine Realität dieser unerlösten Welt. Das gehört dazu und damit muss man rechnen. So wie ein Hausbau in Japan das Erdbeben schon mit einplanen muss, so gehört Leid, Krankheit, Bedürftigkeit und Schwäche, Irrtümer von vornherein mit in jedes Konzept von Leben, wo Standhaftigkeit verlangt wird. Jesus mahnt als Resümee der Bergpredigt: Stelle dein Leben auf feste Fundamente, du wirst sie brauchen. In dem, was ich dir hier verkündige, kannst du solche Fundamente finden. Und wir wollen das nochmal wiederholen. Was meinte Jesus im Grunde mit seiner Bergpredigt und seiner Botschaft vom Reiche Gottes allgemein? Kehre um von falschen Lebenskonzepten. Siehe, das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit in dieser Welt, zu der ich dich einlade, ein Teil davon zu werden und mit deinen Gaben und Talenten daran mitzuwirken, wie diese Welt verwandelt wird. Und hier bin ich selber, der Sohn Gottes, der diese Welt erlöst hat. Und wenn du dein Leben an mir festmachst, bist du Teil dieser Erlösung der Welt und musst nicht mit eigener Kraft zusehen, dass jeder Mensch jeden Tag ein bisschen besser wird. Und zum Schluss noch ein Wort zur Glaubens- und Lebenskultur an diesem Sonntag, wo es um die Verantwortung geht, um die anvertrauten Funde und Talente, mit denen ich wuchern soll, wo ich mir über die Fundamente Gedanken machen soll. Alles gewichtige Themen, schwerlastige Anliegen, die uns in der neuen Woche begleiten, aber auch ein bisschen nach unten ziehen können. Und trotzdem will Jesus nicht, dass die Last uns runterzieht und unsere Mitmenschen an unserem Gesicht erkennen, dass wir Christen Menschen sind, die sich um die Fundamente Gedanken machen. Nicht ohne Grund platziert Jesus mitten in die Bergpredigt hinein das Kapitel von der Sorglosigkeit, vom Schätzesammeln und Sorgen und der Mahnung: Macht euch keine Sorgen. Die Botschaft vom Haus auf dem Fels ist keine angespannte, griesgrämige Botschaft, sondern lädt ein: Wenn es draußen wie aus Kübeln schüttet, kann man drinnen die Sektkorken knallen lassen, weil wir wissen, wir stehen auf sicherem Grund. Sorglosigkeit, Entspannung und ein heiteres Gemüt sind die Konsequenzen der sicheren Fundamente. Mein ehemaliger Bischof Axel Noack pflegte bei heißen Diskussionen im Pfarrkonvent, wenn wir auch die ganze Woche zusammen waren und dann abends zu fortgeschrittener Stunde noch über die Kirchen wichtigen Fragen diskutierten: Lasst uns Schluss machen und in den Weinkeller gehen. Wir werden die Welt sowieso nicht mehr heute Abend erlösen können und wir sowieso nicht. Ähnlich wie Martin Luther auf die Reformation blickte: Das hat alles Gott getan, während ich mit meinem Freund Melanchthon gut Wittenbergisch Bier getrunken habe. Dazu lädt Jesu in der Bergpredigt auch ein: Binde dich an mich und habe so Anteil an meiner Erlösung dieser Welt. Und dann trage dazu bei, mit dem, was du an Gaben und Talenten hast. Die Wirkung liegt beim göttlichen Wort. Unsere Aufgabe ist es jetzt nach dem Gottesdienst, dass wir diesem Wort zugestehen, dass es auch Auswirkungen bei mir hinterlassen darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.